Die Olympischen Spiele sorgen für brisante Neuigkeiten. Marokkanische Fußballfans stürmen den Platz und schießen mit Feuerwerk. Schwedischer Hürdenläufer gesteht Kokainkonsum. Britische Dressur-Olympiasiegerin prügelt auf Pferd ein. BMX-Olympiasieger wird bestohlen. Diese Nachrichten erreichen uns noch vor der feierlichen Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Heute Abend sollen diese negativen Nachrichten dann ein Ende haben und Paris möchte sich von seiner besten Seite zeigen. Wir begrüßen Professor Robert Kopp, der Schweizer Literaturwissenschaftler, lebt seit den 70er Jahren, zumindest teilweise in Paris und ist Mitglied der französischen Ehrenlegion. Herr Kopp, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Das größte Sportereignis der Welt, direkt vor Ihrer Haustür. Wie viel Olympia spürt man in Paris?
Das kommt ganz drauf an, wo Ihr Haus steht oder Ihre Haustür sich gegen die Straße öffnet. Ich sitze hier im 15. Bezirk, le 15e Arrondissement, also Rue de la Convention, Rue Vaugirard, und hier spüre ich überhaupt nichts. Die Straßen sind leer, die Pariser sind nach Biarritz oder nach Saint-Tropez gefahren, es gibt noch ein paar ältere Leute. Ich war heute Morgen auf dem traditionellen Markt in der Rue de la Convention, ein wunderbarer Markt mit Gemüseständen, Fleischständen, Fischständen, alles Mögliche kann man sich dort einkaufen, auch Käse und Wein. Es hatte ein bisschen weniger Marktfahrer oder Aussteller als üblich, weil das Publikum ein bisschen weniger zahlreich war, aber sonst war alles wie gewohnt. Aber wenn ich von hier Richtung Seine gehe, und das sind nicht einmal 15 Gehminuten, dann treffe ich ganz schnell auf unendliche Barrikaden. Denn die Eröffnungszeremonie, das ist die große Leitidee, soll auf der Seine stattfinden. Die Seine, der Fluss, der Paris verbindet, der die Geschichte von Paris widerspiegelt. Also geht man vom Pont d'Austerlitz zum Pont de Jena, am Eiffelturm vorbei, am Grand Palais vorbei, ohne dass natürlich die Leute wissen, warum der Pont d'Austerlitz heißt.
Das könnte ja dann erklärt werden. Ich meine, die Idee ist ja wirklich interessant. Normalerweise kennen wir das, die unterschiedlichen Mannschaften ziehen dann ins Stadion ein und irgendwer trägt die Fahne und dann ist auch wieder gut. In diesem Fall soll es aber so sein, dass die unterschiedlichen Delegationen, die Sportler auf Booten die Seine herunterfahren und Hunderttausende sie auch sehen können. Das ist ja eigentlich eine schöne Idee.
Ja, ja, die Idee ist großartig. Es wird ein großartiges Spektakel, eine großartige Show sein, aber man darf nicht vergessen, die Zuschauer sind eigentlich nur Statisten für einen riesigen Film, der dann über die ganze Welt ausgestrahlt werden soll. Das ist ja eigentlich die Idee. Das Ganze ist konzipiert für die Aufnahmen am Fernsehen und nicht für die physisch anwesenden Zuschauer. Die sollen natürlich die Ränge füllen. Zuerst hat man von 1 Million gesprochen, dann nur noch von 500.000 und jetzt sind es nur noch 300.000. Die Sicherheitsbestimmungen sind derart drastisch, dass man damit belassen will. Aber wie gesagt, es wird so aussehen, als wären es Riesenmenschenmengen.
45.000 Sicherheitskräfte sollen heute bei der Eröffnung im Einsatz sein. Hunderte Spezialkräfte sind unterwegs und schwer bewaffnete Soldaten patrouillieren. Wie spürbar ist das? Haben Sie das auch schon mitbekommen?
Ja, das bekommt man natürlich seit Wochen mit. Seit Wochen ist die Polizeipräsenz immer größer geworden, jetzt noch mit Militär verstärkt. Aber wie gesagt, je nach Quartier, in den Quartieren in der Nähe der Seine, sagen wir also zum Beispiel so 2 Kilometer vom Seineufer weg, in diesem Streifen ist die sogenannte rote Zone, dann gibt es eine graue Zone, dann gibt es eine blaue Zone, je nach Einschätzung der Gefahr. Und wenn man dort sich bewegen muss, dann braucht man einen QR-Code, man muss sich auf einer Plattform einloggen, dann begründen, warum man sich dort aufhalten will, und dann kommt man in der Regel nach 48 Stunden eine solche Bescheinigung, dass man sich dort bewegen kann. Die Abschreckung ist so groß, dass es in diesen Bezirken überhaupt keine Leute mehr hat und die Restaurants und die Cafés und die Geschäfte beklagen sich lauthals darüber, dass sie ungefähr 2/3 an Umsatz verloren hätten seit 14 Tagen.
Das heißt, das, was man sich eigentlich von so einem Ereignis erhofft, also einen Werbewert und einen Tourismuswert, könnte sich sogar ins Gegenteil verkehren.
Hat sich bereits ins Gegenteil verkehrt, denn die verschiedenen Gewerkschaften der Restaurants oder der Salatverkäufer oder der Schuhhändler, die haben sich bereits gemeldet und wie zu Covid-Zeiten gesagt, der Staat muss uns unter die Arme greifen, wir haben Einbruch unserer Umsätze, wir wollen entschädigt werden. Das hat sich genau ins Gegenteil verkehrt. Denn es gibt zwei Arten von Touristen jetzt, das heißt, sie sind ja noch nicht da. Die normalen Touristen, in Anführungszeichen, die sind weggeblieben. Denn die kommen nicht nach Paris, die fürchten die Olympischen Spiele. Und diejenigen, die zu den Spielen kommen, zu gewissen Veranstaltungen, die ja nicht alle in Paris stattfinden, zum Beispiel das Reiten ist in Versailles, die kommen zu den Spielen und fahren dann wieder weg. Die bleiben auch nicht als Touristen hier, um sich noch Montmartre anzusehen oder die Notre Dame oder den Louvre. Ohnehin sind verschiedene Museen im Bereich der Olympischen Spiele überhaupt geschlossen.
Im Vorfeld wurde auch viel von Obdachlosen berichtet, die aus der Stadt gebracht wurden. Es soll sich da um über 10.000 handeln, das hat der britische Guardian berichtet. Wie wird das in Paris diskutiert?
Ja, die einen sind nicht unglücklich, dass es ein bisschen weniger Bettler hat aus der Straße oder Leute, die auf der Straße übernachten. Und die anderen bemitleiden sie natürlich. Das betrifft gewisse Viertel. In der Regel sammeln sie sich an der Porte de la Chapelle. Sehr oft sind das auch Drogenumschlagplätze. Natürlich hat man die Stadt in Anführungszeichen gesäubert. Und zwar nicht nur aus Gründen der Hygiene oder aus Gründen des Anblicks, sondern natürlich aus Gründen der Sicherheit. Denn die Leute sind wirklich, wirklich sehr beängstigt und sehr fast hysterisch wegen möglichen Attentaten.
Im Französischunterricht der 8. Klasse, da habe ich einen gewissen Pierre kennengelernt. Pierre der Clochard, so stand das in meinem Französischbuch. Der war zwar obdachlos, der hatte Charme und eine gewisse Noblesse. Gibt es solche Clochards wirklich? Gab es die jemals und wie ist das heute?
Ja, die gab es. Die habe ich in meiner Studienzeit auch noch gekannt. Place de l'Estrapade, hinter der Sorbonne, so gegen das Pantheon, war einer, der hat seine Gedichte rezitiert. Und den hat man dann immer eingeladen, ein Glas Wein zu trinken und so und ihm ein bisschen Geld gegeben. Diese Figuren sind aber verschwunden. Es gab dann noch einen in der Nähe von Sèvres Babylon, als dort noch alte Cafés waren. Aber jetzt sind in diesem Quartier sozusagen nur noch Luxusgeschäfte installiert und diese alten Kaffeehäuser sind verschwunden und mit ihnen ihre Kunden und mit ihnen auch die Folklore, die damit verbunden war. Nein, die jetzigen Obdachlosen sind meist wirklich arme Kerle und zum Teil natürlich auch Migranten, die ohne Papiere sich hier aufhalten und versuchen weiterzukommen. Die meisten wollen nicht hier bleiben, aber das Weiterkommen ist auch nicht immer ganz einfach.
Wenn wir nach Paris kommen, dann meist für wenige Tage als Touristen. Sie aber waren schon in den 70ern da, um zu studieren. Das heißt, Sie haben jetzt Jahrzehnte Überblick über Paris. Da würde ich ja behaupten, Sie kennen das Paris wie kaum ein Zweiter und Sie kennen auch diese ganzen Salons und diese ganze Kultur. Aber gerade eben klang das bei Ihnen so, als wenn das gar nicht mehr da wäre.
Es gibt es schon noch ein bisschen, aber sehr viel weniger. Zum Beispiel das literarische Leben, das ich ein bisschen kenne, das war sehr viel anregender. Man hat sich sehr viel häufiger getroffen. Auch das Buchwesen war natürlich sehr viel lebendiger. Als Herausgeber einer großen Buchreihe kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in den 80er und 90er Jahren lief das Geschäft sehr gut. Und die Einnahmen waren entsprechend und es gab auch eine gewisse Diskussionskultur und die pflegte man meistens bei Tisch. Und ich hatte in verschiedenen Restaurants meinen Tisch und war da immer 1, 2, 3 Mal in der Woche mit Autoren und Kollegen zusammen. Aber das gibt es heute nicht mehr. In allen Verlagshäusern sind die Einnahmen zurückgegangen und auch die Liberalitäten gegenüber den Mitarbeitern natürlich. Verglichen mit heute kann man sagen, bis in die 80er Jahre schwelgte man fast ein bisschen im Geld, aber jetzt muss man ganz spitz rechnen.
Frankreich steckt ja auch in einer politischen Krise. Die Regierung ist nur geschäftsführend tätig und wie es nach Olympia weitergeht, ist noch unklar. Halten Sie es für möglich, dass die Olympischen Spiele jetzt zu einem neuen französischen Nationalgefühl beitragen oder vieles auch heilen können?
Vermutlich nicht, denn man will ja, wir werden es dann sehen, wie es aussieht bei der Eröffnung, man will ja ganz betont nicht franco-französische Spiele organisieren, sondern inklusive, transgenerationelle, transgenre Spiele. Und einer meiner Kollegen, Patrick Bouchon, Historiker am Collège de France, ist ja der Autor der sehr oft kritisierten Geschichte Frankreichs, die eben nicht eine Geschichte Frankreichs, sondern eine Geschichte Frankreichs von außen gesehen darstellt. Er wollte ja diesen sogenannten Roman National dekonstruieren. Man soll nicht über Jeanne d'Arc reden und nicht über Napoleon und nicht über de Gaulle, sondern vielleicht über das Bettlerwesen zur Zeit von Jeanne d'Arc, über Napoleon, welcher die Sklaverei wieder eingeführt hat in Saint-Domingue, oder de Gaulle, dessen politische Philosophie sich zum Teil von Barrès und Maurras herleiten lässt.
Als Paris vor 7 Jahren zum Austragungsort ernannt wurde, war es der einzige verbliebene Kandidat. Olympische Spiele haben ja seit längerem ein Akzeptanzproblem in der Bevölkerung. Was erwarten Sie denn jetzt? Die Gewerkschaften haben sich ja schon negativ gemeldet. Wie stehen die Pariser zu den Spielen? Wird man jetzt 2,5, 3 Wochen lang feiern?
Nein, man wird nicht 2 oder 3 Wochen lang feiern. Also die einen werden die Spiele als Druckmittel verwenden, um irgendwelche Gehaltserhöhungen durchzuboxen. Und das hat ja bereits begonnen. Jeder will irgendeine Prämie für Überstunden während der Spiele. Die anderen wollen Entschädigungen, weil sie keine Kunden haben. Die Dritten wollen entschädigt werden, weil sie irgendwie in ihrer Lebensweise gestört werden. Nein, die negativen Gefühle, die sind natürlich schon da. Die werden dann überspielt werden durch das große Spektakel. Denn der Zirkus, der wird sehr gut organisiert sein. Das können die Leute hier. Es wird eine Riesenshow geben mit internationalen Stars, Popmusikern, Tänzern, Akrobaten und so weiter. Es wird ein Riesenzirkus sein. Aber wie gesagt, dieser Zirkus, der ist eigentlich gedacht für eine wunderbare Postkarte aus Paris. Und die soll um die ganze Welt verschickt werden. Dass dadurch die Pariser Bevölkerung nicht auf ihre Kosten kommt, das nimmt man in Kauf. Und auch in verschiedenen Fernsehdebatten oder am Radio, wenn jemand sich kritisch äußert gegenüber den Spielen und sagt, ja, eigentlich seien diese Veranstaltungen doch ein Ding einer Welt, die es bald nicht mehr geben wird, sportlich eine Katastrophe, ökonomisch eine Katastrophe, ökologisch eine Katastrophe, dann antwortet man in der Regel einfach, ja, alle 100 Jahre können Sie doch ein bisschen Ungemütliches in Kauf nehmen. Dafür ergibt es ein wunderbares Bild von Paris in der ganzen Welt.
Heute Abend werden die Olympischen Sommerspiele offiziell eröffnet. Erstmals laufen die Athleten nicht einfach ins Stadion ein. Sie werden auf Booten die Seine herunterschippern und Hunderttausende werden ihnen zujubeln. Diese Parade beginnt um 19.30 Uhr. Wir sprachen mit Professor Robert Kopp. Er lebt seit den 70er Jahren in der französischen Hauptstadt und lehrte an mehreren Universitäten Romanistik, unter anderem an der Sorbonne. Herr Kopp, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Bis bald.